Ja, liebe Freunde, wir haben das letzte Mal uns beschäftigt mit dem Inkarnationsvorgang des Menschen, und zwar insbesondere im Hinblick darauf, wie sich dabei die Herzkräfte ausbilden. Denn wir haben ja schon vorher intensiver etwas über die Herzkräfte gesprochen, haben davon gesprochen, dass im Herzen in gewissem Sinne eigentlich die ganze geistige Welt lebt. Also das heißt sozusagen, wenn man das Herz umstülpen würde, jetzt natürlich nicht physisch gesehen, sondern geistig, dann erweitert es sich eigentlich zur ganzen geistigen Welt. Und wir wollten eben betrachten, wie sich dieses Herzzentrum ausbildet beim Menschen, wie das zustande kommt. Und da haben wir eben ein bisschen darüber gesprochen, wie dieser Inkarnationsvorgang überhaupt abläuft. Also wenn der Mensch im Leben ist zwischen Tod und neuer Geburt, dann macht er, wie Sie wissen, diesen weiten, weiten Bogen durch, der sehr hoch aufsteigt in die kosmische Welt. Dann gibt es diese sogenannte Mitternachtsstunde des Daseins zwischen Tod und neuer Geburt. Da ist der Mensch also am weitesten in die geistigen Sphären aufgestiegen. Und in dem Moment, wo dann die Zurückwendung zur Erde beginnt, beginnt schon auch die Vorbereitung der nächsten Inkarnation. Wir haben auch davon gesprochen, dass das in alten Zeiten doch ein relativ großer Zeitraum war, denn die Grundregel oder das kosmische Maß eigentlich für die Wiedergeburten ist, dass man zweimal in einer Kulturperiode kommt. Denn der Sinn der neuen Verkörperung ist ja, in eine ganz neue Welt hineinzukommen und dort ganz neue Bedingungen vorzufinden. Heute, muss man auch gleich dazu sagen, heute stimmt dieses Maß nicht mehr, sondern heute folgen die Inkarnationen in der Regel sehr, sehr viel dichter. Das hängt auch damit zusammen, dass sich eben die ganze Entwicklung einerseits bis zu einem gewissen Grad emanzipiert hat vom kosmischen Maß, andererseits auch gewaltig beschleunigt hat. Wir sind also in einer Entwicklungsphase drinnen, wo eine sehr, sehr starke Beschleunigung der Entwicklung stattfindet. Also was heute ein Jahr ist, war vor noch nicht allzu langer Zeit, entspricht 10 Jahren. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, 100 Jahren. Also es ist eigentlich gewaltig. Wenn man denkt, alte ägyptische Zeit, wenn wir gerade von Ägypten gesprochen haben, 1000 Jahre etwa Zeit des Friedens und 1000 Jahre einer Zeit, wo sich die Kultur im Wesentlichen nicht verändert, wo sie im Wesentlichen gleich bleibt. Erst dann, danach, langsam kommen gewisse Veränderungen, die eigentlich eh schon einen gewissen Verfall bedeuten in Wahrheit. Das aber auch dann noch über lange Zeiträume geht. Aber das wäre heute nicht denkbar, also so lange Zeiträume. Auch wenn man denkt, nur diese äußeren Wahrzeichen, die ägyptischen Pyramiden, die stehen heute noch. Ich meine, von unseren großen Monumenten wird von vielen in 10 Jahren nichts mehr stehen. Das geht heute alles viel, viel schneller. Ich meine, die Papyrus-Dokumente hat man heute noch. Gewisse alte Bücher aus dem Mittelalter hat man heute noch. Die modernen CDs und das alles, das wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Das ist weg. Wir haben auch was Dauerhaftes, ja, das stimmt. Wir haben auch was zusammengebracht. Ein bisschen zweifelhaft, aber es stimmt, ja. Wir sorgen auch für die Ewigkeit. Fast. Ja, also heute eben eine unglaubliche Beschleunigung, aber im Allgemeinen in der Entwicklung. Was an sich ja kein schlechtes Zeichen ist, das zeigt ja an sich, dass das Geistige im Grunde sehr stark eingreift in unserer Zeit und sehr stark verändernd wirkt, also wirklich bis unmittelbar in die äußere Welt eingreift, denn das Geistige ist ja eigentlich die treibende Kraft des Verwandelns. Das Geistige möchte eigentlich alles in einem Augenblick umwandeln und nur die physisch-sinnliche Welt bietet, hat einen gewissen Widerstand dagegen und dadurch verzögert sich das. Eigentlich wird im Geistigen, rein aus dem Geistigen heraus, in einem Augenblick alles passieren. Da hat Zeit in unserem Sinn überhaupt, spielt keine Rolle. Ewigkeit und Augenblick fallen im Geistigen zusammen. Nur wenn es eben mit der physischen Welt in Verbindung kommt, dann fängt die physische Welt sozusagen zu bremsen an. Und offensichtlich hat sie jetzt gar nicht mehr so viel Kraft zu bremsen, beziehungsweise das Geistige ist stärker geworden. Also es wirkt an sich schon sehr stark. Und wir haben ja auch öfter darüber gesprochen, dass Rudolf Steiner sagt, im 6., 7. Jahrtausend wird schon die Zeit kommen, wo es aufhört, dass sich der Mensch in einem physischen Leib inkarniert. Zumindest für einen nicht unbeträchtlichen Teil der Menschheit wird das gelten. Also wir nähern uns rasant im Grunde der Zeit, wo die Menschheit bereits in eine andere Daseinsform übergeht. Das ist ja ganz kurz eigentlich im Grunde so an Jahren gemessen. Nur wird in dieser kurzen Zeit, wenn man es äußerlich nach der Uhr misst, wird in dieser Zeit unheimlich viel passieren. Da wird so viel passieren in etwa wie weiß ich nicht, müssen wir weit in die atlantische Zeit zurückblicken, ja sogar noch weiter in die lemurische Zeit. Weil das ist eigentlich das spiegelbildliche Ereignis. Da haben in der Lemuria, in der Mitte etwa, haben wir mit den Inkarnationen begonnen. Und im 6., 7. Jahrtausend werden sie beginnen aufzuhören. Es wird für einen gewissen Teil der Menschheit dann noch länger weitergehen, aber es wird dann schon doch spürbar sein, dass also immer mehr Menschen sich nicht mehr wieder verkörpern, dass sie diese Entwicklung im physischen Leib abgeschlossen haben. Äußerlich wird das gar nicht spektakulär auffallen, es wird nur auffallen, dass halt einfach die Geburtenrate immer weiter sinkt und dass es nicht mehr geben wird, dieses exponentielle Anwachsen der Weltbevölkerung, das wir heute noch haben, das wird schon relativ bald aufhören. Also wir müssen nicht die Angst haben, dass irgendwann kein Platz mehr ist, wo man stehen kann auf der Erde, weil es so viele Menschen gibt. Das wird nicht passieren. In den sogenannten westlichen Ländern sieht man es ja heute schon, wie die Geburtenraten sehr stark zurückgehen und was das Ganze nur ein bisschen aufrechterhält, sind die jungen Völker, unter Anführungszeichen, die halt einwandern und nachströmen. Ich meine, die halten eigentlich nur halbwegs das Niveau aufrecht, aber gerade die eigentliche Kernbevölkerung, da beginnt es schon immer mehr zurückzugehen. Hat etliche Ursachen natürlich, aber eine der Ursachen ist eben, dass wir wirklich auf dem Weg sind, langsam uns aus der physischen Existenz zu lösen. Aber kehren wir jetzt einmal zurück zum Inkarnationsvorgang, also wie wir gerade hineingehen ins Physische. Wir haben davon gesprochen das letzte Mal, wenn der Mensch also heruntersteigt, wieder langsam auf die Erde, ein Prozess, der also in alten Zeiten gut 500 Jahre gedauert hat, nicht wahr, Kulturepoche dauert 2160 Jahre, zweimal kommt man, einmal als Mann, als Frau, also in alten Zeiten galt dieses Maß, das heißt 1000 Jahre etwa liegen da zwischen den einzelnen Inkarnationen, ungefähr 500 Jahre Aufstieg in die geistige Welt, 500 Jahre wieder heruntersteigen. Heute, wie gesagt, viel kürzer, heute oft 50 Jahre vielleicht, gar nicht mehr unter Umständen, 100 Jahre, sehr unterschiedlich. Rudolf Steiner selber hat ja gesagt, dass es nur etwa 50 Jahre dauern wird, bis er wiederkommt. Also irgendwo dürfte es schon sein. Ja, und wenn dieser Herunterstieg jetzt beginnt in die physische Welt, dann arbeiten wir mit den höchsten Hierarchien aus, vor allem einmal den Grundplan des physischen Leibes. Das ist das Wichtigste. Und das ist auch das Schwerste. Das ist die schwierigste geistige Arbeit eigentlich, das Urbild des physischen Leibes auszuarbeiten, des individuellen physischen Leibes, der so angepasst ist der Individualität, die sich verkörpern will. Das ist eigentlich eine Aufgabe, die von Inkarnation zu Inkarnation immer schwieriger wird und fortsetzt sich von Inkarnation zu Inkarnation. Denn in alten Zeiten war der Mensch noch sehr wenig individuell geprägt. Er hatte ja überhaupt die Individualität noch nicht wirklich ausgebildet, stark. Und vor allem hat sie sich noch nicht besonders abgedrückt im physischen Leib. Dort mehr das Rassenmäßige oder das Volksmäßige oder der Familienzusammenhang eine Rolle gespielt, aber nicht das Individuelle. Das ist aber jetzt längst immer bedeutender geworden und das bedeutet aber auch, dass die Ausarbeitung dieses Geistkeims des physischen Leibes, dass das eigentlich eine immer komplexere Aufgabe ist. Es ist sozusagen kein Massenprodukt mehr, wenn ich das jetzt so banal sagen darf, sondern es ist jedes ein Unikat. Jeder physische Leib ist ein Unikat in gewisser Weise. Und wir arbeiten im Grunde also die ganze Zeit während dieses Herabstiegs bis in die allerletzte Zeit hinein arbeiten wir an diesem physischen Leib. Das ist das Wichtigste. Nur kurz bevor dann die eigentliche Inkarnation beginnt, schicken wir diesen Geistkeim des physischen Leibes voraus. Das heißt, wir entlassen ihn aus unserer Obhut, könnte man sagen, sodass sich dieser Geistkeim des physischen Leibes verbinden kann dann mit der physischen Anlage. Also mit dem, was durch Vater und Mutter unten jetzt vererbt wird. Wenn die Befruchtung geschieht, dann verbindet sich in dem Moment eigentlich dieser Geistkeim des physischen Leibes damit, sonst würde das gar nicht zur Entwicklung kommen. Wir haben das letzte Mal dann auch ein bisschen darüber gesprochen, also wie schaut das mit künstlicher Befruchtung und so weiter aus? Oder was passiert bei einem Schwangerschaftsabbruch und dergleichen? Welche Bedeutung hat das für den Menschen? Das Wichtige für uns ist, wenn diese Arbeit an dem Geistkeim des physischen Leibes fertig ist, also kurz vor der Empfängnis, dann erst fangen wir an, uns den Ätherleib zusammenzusuchen. Die Kräfte, die wir brauchen, um den eigenen Ätherleib aufzubauen. Also das ist im Verhältnis eine ganz kurze Zeit, die uns zur Verfügung steht, um den Ätherleib aufzubauen. Weil solange wir noch mit der Arbeit an der geistigen Struktur des physischen Leibes beschäftigt sind, ist einfach kein Potenzial frei, um sich jetzt mit dem Ätherleib zu beschäftigen. Das beginnt also erst sehr spät, dieses Bauen des Ätherleibes, wobei dieser Ätherleib dann eine sehr starke Beziehung sucht zum Volkstum. Das ist auch interessant. Also das haben wir das letzte Mal auch kurz besprochen. Das Ich sucht mehr die Kräfte des Vaters, der Astralleib sucht mehr die Kräfte der Mutter und der Ätherleib sucht besonders die Kräfte, die ein bestimmtes Volkstum geben kann. Diese Entscheidung fällt also sehr spät. Wie im Übrigen auch die Entscheidung sehr spät fällt, ob man in einer männlichen oder weiblichen Inkarnation kommt. Das sind Entscheidungen, die erst gefällt werden, wenn wir schon in der Mondensphäre sind, nicht vorher. Alles, was darüber ist, hat mit der Geschlechtlichkeit überhaupt nichts zu tun, spielt also keine Rolle in der Ausarbeitung des Physischen. Das heißt auch, dass dieser Geistkeim des physischen Leibes eigentlich in Wahrheit also auch geschlechtsneutral ist. Der ist in Wahrheit nicht geschlechtlich differenziert. Also diese Differenzierung kommt erst danach hinein im Grunde. Jetzt bilden wir also diesen Ätherleib aus. Und die eigentliche Verbindung jetzt zwischen dem befruchteten physischen Keim unten, der sich mit dem Geistkeim des physischen Leibes bereits verbunden hat, und unserem eigentlichen Ich mit Astralleib und Ätherleib, diese Verbindung beginnt etwa in der dritten Schwangerschaftswoche. nicht vorher. Also ungefähr, vielleicht kurz vorher. Also es ist so, es ist ja ein interessantes Phänomen, etwa ab dem 23., 24. Tag der Schwangerschaft beginnt das Herz zu schlagen. Das ist noch, eigentlich noch gar nicht richtig ausgebildet, aber da beginnt also dieses Pulsieren des Herzzentrums. Und die eigentlich treibende Kraft dazu ist in Wahrheit das menschliche Ich. Also das heißt, kurz vorher verbindet sich das Ich und die höheren Wesensglieder, also Ätherleib, Astralleib, mit dem befruchteten Keim. Und das löst dann aus, dass die Herztätigkeit beginnt, die eigenständige Herztätigkeit. Also Rudolf Steiner sagt an einer Stelle einmal, es kann so diese Verbindung beginnen etwa ab dem 17. Schwangerschaftstag. Und zwischen 17. und 23., 24., da beginnt sich das jetzt immer mehr zu festigen, sodass dann das Herz zu schlagen beginnt. Und das ist dann das Zeichen, dass das Ich wirklich bis zu einem gewissen Grad einmal angekommen ist. Ohnehin noch sehr äußerlich, aber es ist immerhin jetzt angekommen unten. Kurz bevor dieser Moment da ist, gibt es ein ganz, ganz wichtiges Ereignis. Sie wissen, wenn der Mensch stirbt, wenn er also das Tor in die jenseitige Welt überschreitet, seinen physischen Leib ablegt, aber noch verbunden ist mit seinem Ätherleib, dann hat er zunächst ein gewaltiges Panorama, das ihm sein ganzes vergangenes Erdenleben wie in einem großen Bild zeigt. Etwas Entsprechendes passiert auch, wenn wir zur Inkarnation heruntersteigen. Wir bekommen nämlich kurz bevor der Ätherleib sich verbindet jetzt mit dem physischen Keim unten, wenn also so die erste Berührung fast schon da ist, bekommen wir eine gewisse Vorschau auf das kommende Leben. Also namentlich alles das auch, was wir karmisch auszutragen haben, so in einer gewissen Überschau. Es kann natürlich nicht in allen Details sein, weil es ist ja das Leben, das wir leben auf Erden, nicht jetzt komplett vorprogrammiert, sozusagen, wenn man es modern ausdrückt. Das wäre ja schrecklich, also dann gäbe es ja auch keine menschliche Freiheit mehr, nichts mehr, also wenn das alles schon fertig wäre. Sondern es gibt ein gewisses grobes Bild, einen gewissen Plan sozusagen, was wir uns vorgenommen haben für dieses Leben. Und das kann dann aber natürlich noch Variationen durchmachen. Aber dieser Vorblick ist also sehr wichtig. Kann natürlich manchmal auch sehr schmerzvoll sein, nämlich dann, wenn wir in ein sehr schwieriges Schicksal hineingeführt werden. Das etwa kann mit eine Ursache sein, warum sich dann ein Mensch nicht so ganz inkarnieren will. Und das kann dann zum Beispiel zu geistigen Behinderungen oder dergleichen führen. Ist nicht die einzige Ursache, aber Es kann also oft überhaupt ein Zurückschrecken sein vor dem, was einem die Zeit bietet. Denn man bekommt also auch natürlich einen gewissen Überblick, nicht nur über das eigene Schicksal, sondern auch in welche geistige Atmosphäre man hineingeboren wird. Und das kann dann also zu einem gewissen Zurückzucken sozusagen führen, das verhindert, dass man sich voll und ganz inkarniert. Das heißt also dann, dass sich die höheren Wesensglieder nicht vollkommen verbinden mit dem physischen unten. Schauen wir uns jetzt ein bisschen den Ätherleib an. Der Ätherleib zieht seine Kräfte auch aus dem ganzen Kosmos heraus. Ich sage deswegen auch, weil er auch der Plan für den physischen Leib ganz aus dem Kosmos herausgenommen ist. Also wenn man spricht davon, dass der Mensch ein Mikrokosmos ist, der in einer gewissen Weise den Makrokosmos, also den ganzen großen Kosmos, abspiegelt, allerdings in einer individuellen Weise, dann bezieht sich das im Grunde auf alle Leibesglieder, das heißt auf den physischen Leib, auf den Ätherleib, wieder in einer anderen Weise, aber auch erst recht auf den Astralleib natürlich. Der heißt ja sogar der Sternenleib. Also jeder dieser drei Leiber ist auf seine Weise ein Bild, ein Abbild der kosmischen Kräfte. Und so ist es eben insbesondere auch mit dem Ätherleib der Fall. Wir haben das letzte Mal auch schon angesprochen, dass dieser Ätherleib, der sich da jetzt langsam heruntersenkt, dass der ein wunderbares Abbild des ganzen Kosmos drinnen ist, in sich trägt, wo also die Tierkreiskräfte zu sehen sind, wo die Planetenkräfte zu sehen sind, wo insbesondere die Kräfte von Sonne und Mond zu sehen sind, wobei sich dort, also wo die Sonnenkräfte sind, bereits ankündigt das ätherische Herzzentrum eigentlich in Wahrheit. Und es ist sogar ein gewisses Bild der Erdenkräfte drinnen. Also jener Kräfte, die nur auf Erden wirken. Daher kann man in diesem Ätherleib mit einem gewissen Recht sogar wirklich ein Oben und Unten unterscheiden. Weil im Kosmos draußen gibt es in dem Sinn kein Oben und Unten. Wo ist im Kosmos oben und unten? Ja, wenn wir von der Erde hinaufschauen, dann sagen wir sind unten und der Kosmos ist über uns. Aber wenn wir jetzt einmal die Erde außer Betracht ziehen und nur den Kosmos als solches nehmen, als Ganzes nehmen, dann gibt es in dem Sinn kein Oben und Unten. Und in dem Sinn gibt es auch kein Oben und Unten in dieser Art, etwa bei den Ätherleibern höherer geistiger Wesenheiten, also von Engelwesenheiten und so. Die haben nämlich gerade dieses Abbild der Erdenkräfte nicht drinnen. Das hat also nur der Mensch in seinem Ätherleib. Also der Ätherleib des Menschen ist schon dadurch deutlich zu unterscheiden vom Ätherleib eines Engels etwa. Oder erst recht an der höheren Hierarchie. Also ein wunderbares Abbild des Kosmos in diesem Ätherleib. Und das bleibt auch erhalten während der ganzen Embryonalzeit, wo dieser Ätherleib ja durchaus noch nicht ganz eingezogen ist in das Physische hinein, sondern das eher noch wie eine große Wolke umgibt. Es dauert ja überhaupt lange, bis der Mensch dann seinen ganz eigenständigen Ätherleib ausbildet, indem er jetzt diese Kräfte wirklich zusammenzieht, hineinzieht, sodass sie mehr oder minder deckungsgleich werden mit der Gestalt des physischen Leibes. Der Mensch ist ja zunächst auch eingebettet in diese ätherische Mutterhülle, also in die Ätherkräfte der Mutter, also diese Kräfte durchdringen sich zunächst. Also das muss man sehr deutlich auch unterscheiden. Es ist einerseits sind jetzt diese Ätherkräfte der Mutter da, andererseits sind aber bereits anwesend die Kräfte des eigenen Ätherleibs. Nur ist der zunächst noch, wie soll ich sagen, sehr zurückhaltend. Es wirken also zunächst einmal sehr stark noch die Ätherkräfte der Mutter. Und solange diese noch sehr stark wirken, das geht in Wahrheit bis etwa zum 7. Lebensjahr, also bis zum Zahnwechsel, dann erst wird die ätherische Mutterhülle abgestoßen und dann erst haben wir wirklich unseren eigenen Ätherleib, das heißt, dann verbindet sich jetzt wirklich ganz dieses ätherische Gebilde, das wir uns mitgenommen haben, das ein Abbild des Kosmos in sich trägt, verbindet sich jetzt ganz auch mit dem physischen Leib. Und dann beginnt eine sehr starke Veränderung. Bis zu diesem Moment haben wir also dieses kosmische Bild relativ stark sichtbar in dem Ätherleib. Es wird zwar langsam etwas blasser, also es ist im, in dem Moment, wo sich der Ätherleib verbindet mit dem physischen Keim, ist es noch sehr stark ausgebildet und es wird dann immer schwächer, immer blasser dieses Bild. Aber bleibt eben bis zum Zahnwechsel immer noch trotzdem deutlich erkennbar. Aber dann verändert es sich. Also Rudolf Steiner schildert das sehr genau, wie das sich dann in der Imagination darstellt. Diese, wenn man so will, Bilder der Sterne, die da drinnen sind, formen sich zu Art Strahlen, die ins Innere führen, die ins Innere hineinstrahlen. Also von der Peripherie strahlt etwas ins Innere des Ätherleibes und beginnt ein Zentrum zu bilden. Und je mehr sich dieses Zentrum ausbildet, dieses Zentrum hängt nämlich zusammen mit dem Herzzentrum. Es bildet sich nämlich jetzt aus das eigene Ätherherz. Bis dahin hatte der Mensch zwar auch ein Ätherherz, aber das war eben das Vererbte noch. Nein, ohne Ätherkräfte im Herzen könnte das Herz nicht leben. Also, aber es waren eben nicht die eigenen Kräfte bislang, sondern es sind die, die namentlich durch die Mutter also übertragen werden. Und jetzt bildet sich aber das eigene Ätherherz heraus. Also aus diesen Strahlen, die von der Peripherie hereinkommen und sich hier verdichten drinnen, während außen dann das Bild aber immer blasser wird. Also zuerst diese Strahlen und dann immer mehr ist es so, das dauert jetzt wieder etwa 7 Jahre bis zur Geschlechtsreife, dann ist dieses Ätherherz voll ausgebildet und dann ist der restliche Ätherleib fast strukturlos geworden. Er ist also eigentlich ziemlich glatt und unstrukturiert. Hat nur mehr so, wie soll man sagen, so eine leicht wolkenartige Gestaltung. Aber diese ganz deutlichen Abbilder des Kosmos, die sind alle verschwunden. Die sind nämlich jetzt alle hineingeschlüpft in dieses Herzzentrum. Da sind sie konzentriert drinnen. Und eben während sich jetzt vom 7. bis zum 14. Lebensjahr dieses Ätherherz immer deutlicher ausbildet, während dieses Zeitraums eben verfällt oder verfault, sagt Dr. Steiner direkt, eben dieses mütterliche Ätherherz, das vererbte Ätherherz. Das ist dann etwa mit der Geschlechtsreife, ist das dann weg. Gebraucht genau diesen Ausdruck, verfault. Aber ist natürlich nicht im physischen Sinne zu meinen. Also es ist einfach ein Verwehen dieser Kräfte, die zuerst da waren. Und dieses Ersetzen des vererbten Ätherherzens durch das eigene Ätherherz, das ist in Wahrheit ein genauso wichtiger Umwandlungspunkt wie der Zahnwechsel. Nur ist der halt nicht mehr äußerlich sichtbar, jetzt dieser Umwandlungspunkt. In dem Moment, wo wir ins Ätherische kommen, sehen wir es halt eben nicht mehr mit physischen Augen, sondern dann muss schon die Imagination dazu kommen. Aber es entspricht also ganz diesem Ereignis, was wir für den physischen Leib haben, wenn der Zahnwechsel eintritt. Also dadurch nehmen wir wirklich den eigenen Ätherleib in Besitz. Und in diesem Ätherherzen tragen wir jetzt ein Bild des ganzen Kosmos. Zugleich passiert noch etwas. Nämlich mit dem Astralleib. Mit dem Astralleib gehen ja auch wesentliche Veränderungen durch. Auch da ist es ja so, dass der Mensch jetzt sogar bis zur Geschlechtsreife hin ja noch keinen eigenen Astralleib hat, beziehungsweise der eigene Astralleib noch nicht wirklich tätig geworden ist. Sagen wir es einmal so, sondern das Ganze ist eingebettet in diese astrale Mutterhülle. Und diese astrale Mutterhülle, die fällt eben ab, auch mit der Geschlechtsreife. Also wenn Sie, um das noch einmal vielleicht noch klarer zu sagen, mit der Geburt bekommen wir unseren eigenen physischen Leib. Aber wir müssen uns sozusagen uns wirklich aneignen, das dauert noch eine Zeit bis zum 7. Lebensjahr. Mit dem 7. Lebensjahr ist er dann wirklich unser eigener geworden. Jetzt beginnt er die Arbeit daran, den eigenen Ätherleib zu bekommen. An sich wird die ätherische Mutterhülle beginnt abgestoßen zu werden mit dem Zahnwechsel. Also mit dem 7. Jahr vollendet ist der Prozess, aber erst mit der Geschlechtsreife. Dann ist er fertig und eigentlich der Schlusspunkt, könnte man sagen, ist, dass dieses Ätherherz, das vererbte Ätherherz, dass das ausgeschieden wird oder jetzt, wie Steiner sagt, verfault ist. Und mit dem Astralleib ist es so, dass jetzt mit der Geschlechtsreife beginnt der Moment, wo wir unseren eigenen Astralleib in Besitz nehmen, aber das ist auch ein Prozess, der jetzt wieder dauert bis zum 21. Lebensjahr, also noch einmal eine 7-Jahres-Periode. Dann haben wir ihn wirklich uns zu eigen gemacht und dann kann eben die Arbeit des Ich erst wirklich so richtig beginnen, so voll und ganz. In Wahrheit überschneiden sich die Dinge natürlich immer ein bisschen, weil das Ich-Bewusstsein ja schon viel früher erwacht, so um das 3. Lebensjahr, was in Wahrheit zusammenhängt mit der Wirkung der Widersacherkräfte. Weil ursprünglich war es so gedacht, dass der Mensch wirklich erst mit dem 21. Lebensjahr zum Selbstbewusstsein erwacht. Und bis dahin ist er eigentlich noch kein so ganz selbstbewusstes Wesen, sondern noch ganz unter der Führung der Götter. Aber durch die Widersacher wurde dieses Ich-Bewusstsein schon vorgezogen. Das ist jetzt nicht nur negativ natürlich zu sehen. Also wäre ja heute ganz undenkbar, dass ein Mensch erst mit dem 21. Lebensjahr zum Ich-Bewusstsein aufwacht. Aber es entspricht dem nicht ganz dem ursprünglichen göttlichen Plan, wenn man so will. Ist also eine Wirkung der Widersachermächte, hat uns aber dadurch die Freiheit und so weiter diese Dinge gegeben. Ja, also wie verwandelt sich jetzt dieser Astralleib? Den Astralleib, den bringen wir uns ja aus der geistigen Welt mit, den führen wir eigentlich, naja, schon relativ lange mit uns mit. Also gewisse Teile des Astralleibes, nämlich die weit genug vergeistigt sind, dass sie auch in hohe geistige Sphären aufsteigen können. Gewisse Teile nehmen wir sogar mit durch diesen ganzen Weg zwischen Tod und neuer Geburt. Da nehmen wir einen gewissen kleineren, größeren Teil, je nach geistiger Entwicklung, nehmen wir mit. Und dann, wenn wir heruntersteigen, während wir arbeiten an dem Plan für den physischen Leib, und insbesondere dann, je tiefer wir steigen, umso mehr Astralkräfte sammeln wir aus der Umgebung aus. Das geht also auch die ganze Zeit eigentlich. Es ist also anders als der Ätherleib, den wir uns erst sehr spät bauen wir eigentlich an dem Astralleib während des ganzen Abstiegs im Grunde, ziehen diese Kräfte heran aus der geistigen Welt. Es ist dann zwar noch kein in sich geschlossener Astralleib, sondern so etwas Offenes, was überall die Kräfte heranzieht und das ist dann eine mehr oder minder abgeschlossene Gestalt bildet, das ist dann auch erst sehr spät der Fall. Also im Grunde auch erst dann, wenn wir den Geistkeim des physischen Leibes losgelassen haben, dann beginnt sich der Astralleib wirklich auch abzuschließen, mehr oder minder. Ganz abgeschlossen ist er ja nie, aber mehr oder minder. Und dieser Astralleib trägt natürlich eben auch jetzt Abbilder des Kosmischen in sich, also jetzt seelische Abbilder, vorher waren sie im Ätherleib ätherische Abbilder, jetzt sind sie also seelische Bilder der kosmischen Kräfte. Es ist also ein sehr reich gestalteter Astralleib, der seinem Namen eben alle Ehre macht, also ein strahlender Sternenleib. Und vor allem ist also hier auch eingeschrieben, wenn ich sage, es ist ein Bild der kosmischen Welt, dann ist es aber eben trotzdem ein sehr individuelles Bild. Und zwar ist es bedingt dadurch, welchen Weg wir genau gegangen sind durch die geistige Welt jetzt im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Nicht jeder Mensch geht den Weg genau gleich. Also man darf sich das nicht nur so als Parabelbahn vorstellen wie ein Flugzeug, sondern manche Menschen haben da eine sehr starke Beziehung, ich weiß nicht, zur Merkursphäre vielleicht oder andere zur Jupitersphäre oder manche haben sehr viel zu tun mit der Sonnensphäre, je nachdem. Nehmen wir bestimmte Kräfte sehr viel stärker auf, andere viel schwächer. Also dadurch ist auch dieses Bild im Astralleib sehr unterschiedlich bei den einzelnen Menschen. Man erkennt zwar in jedem das Ganze, aber die einzelnen Akzente sind sehr, sehr ungleich verteilt bei den Menschen. Also es ist ganz individuell. Also hier ist sehr viel eben eingeschrieben davon, wirklich welchen Weg wir da durch die geistige Welt gegangen sind. Also was wir erlebt haben vor der Geburt, vor der nächsten Geburt sozusagen, also zwischen dem letzten Tod und vor der nächsten Geburt. Dieses Bild ist also sehr reich. Bleibt es auch während der ersten 7 Lebensjahre etwa und beginnt dann, also auch so etwa ab dem 7. Lebensjahr, bereits sich zu verändern. Nämlich insofern zu verändern, als auch diese Bilder im Astralleib jetzt immer verwaschener, immer undifferenzierter werden. Und zwar deshalb, weil man den Eindruck gewinnt, dass diese astralen Kräfte, die da diese reichen Bilder zunächst geschaffen haben, dass die hineinschlüpfen in die einzelnen Organe. Das ist ein Prozess, der dauert bis zur Geschlechtsreife hin. Und zwar zunächst schlüpfen diese astralen Kräfte hinein in die oberen Organe, die etwa bis zum Zwerchfellbereich reichen. Erst mit der Geschlechtsreife, dann werden auch eben bis in die Geschlechtsorgane hinein wird das ergriffen. Aber das ist dann der große Sprung. Aber während der Zeit vom etwa 7. bis zum 14. Lebensjahr schlüpfen langsam diese astralen Kräfte hinein in die einzelnen Organe und der Astralleib als solcher wird aber dafür immer weniger differenziert. Also das ist so wie eine Wolke, in die nur eingebettet sind dann sehr starke Astralkräfte, die mit den einzelnen Organen verbunden sind. Aber dazwischen ist das Gebilde dann sehr, sehr schattenhaft, sehr nebelhaft. Etwas weiteres ist noch wichtig. Abgesehen davon, dass wir im Astralleib jetzt diese Bilder der kosmischen Kräfte haben, sehen wir aber auch neue Spuren, die entstehen, neue Formen, die entstehen, neue Strukturen, die entstehen. Und zwar schon allein dadurch, dass wir uns bewegen. Jede Bewegung hat zu tun mit einem Impuls, der letztlich mit dem Astralleib auch etwas zu tun hat. Also überhaupt beim kleinen Kind zum Beispiel, da tut das Ich nur sehr wenig, wenn das Kind strampelt, das ist einmal der Astralleib, der irgendwie einmal herumzappelt irgendwo und der dann letztlich die Beinchen und die Händchen und alles in Bewegung setzt. Und das ist ja dann ein längerer Prozess, bis das Ich das langsam in den Griff bekommt und dann die Bewegungen koordinierter werden und so weiter. Aber am Anfang ist das noch sehr, sehr undifferenziert. Aber trotzdem, jede Bewegung hinterlässt eine Spur im Astralleib. Also jede Bewegung wird sichtbar im Astralleib. Jeder Willensimpuls sozusagen wird sichtbar im Astralleib. Allerdings wirklich nur momentan. Es bleibt kein bleibender Eindruck zurück. Also wenn das Baby strampelt, sieht man das wunderbar aufleuchten im Astralleib, aber kaum hat diese Bewegung aufgehört, ist das Bild auch schon wieder verschwunden. Es ist also nicht dauerhaft, es bleibt nicht. Und das ist das Interessante, dass das im Prinzip, dieser Zustand, dass es nicht dauerhaft bleibt, im Wesentlichen sogar anhält bis zur Geschlechtsreife. Nicht ganz eins zu eins, also so wie beim kleinen Kind, langsam sieht man feinere Spuren, die zurückbleiben, aber im Wesentlichen bleibt noch nichts Großartiges zurück. Erst also mit der Geschlechtsreife beginnt das, dass wirklich jede Tat, die wir setzen, jede Bewegung, die wir machen, jeder Willensimpuls, den wir vielleicht auch nur im Gedanken fassen, dass der seine Spuren im Astralleib bleibend zurücklässt. Und das ist das Interessante. Denn erst ab dem Moment, in etwa zumindest, beginnt auch die Zeit, wo sich unsere Taten dem Karma wirklich einschreiben. Das heißt, das, was das kleine Kind tut, in einem gewissen Grad sogar bis hin zur Geschlechtsreife, hat im Wesentlichen noch keine karmischen Folgen. Also wenn das kleine Kind, durch irgendeine Bewegung, beim anderen Schaden zufügt vielleicht, irgendwas auslöst und jetzt fällt was runter und trifft den anderen am Kopf oder so, dann hat es noch keine karmische Wirkung. Also so richtig eben erst ab der Geschlechtsreife. Und es ist nämlich zunächst so, dass diese Astralheit, man könnte sagen, wie etwas Elastisches ist. Das heißt also, ich mache eine Bewegung, die Spur zeigt sich, aber sie wird gleich wieder elastisch zurückgestoßen, es wird ausgeglichen. Also wie wenn ich auf irgendeinen weichen Gummiball drauf drücke, hat er zwar momentan eine Kerbe, ein Loch oder was, oder eine Grube, aber in dem Moment, wo ich loslasse, springt es wieder zurück. So in etwa ist es auch mit dem Astralleib. Und bis zu einem gewissen Grad bleibt das sogar später noch so. Also dieser Astralleib ist eigentlich was sehr Elastisches. Nur etwa ab der Geschlechtsreife beginnt sich ein besonderes Zentrum auszubilden oder hat sich ein besonderes Zentrum bis zu einem gewissen Grad ausgebildet, nämlich das Astralherz, das astralische Herz. Und das astralische Herz ist eigentlich die einzige Stelle im Astralleib, die diese Spuren, die wir durch unsere Bewegungen einprägen, dem Astralleib, das Astralherz ist das einzige, das das nicht elastisch zurückstößt. Eigentlich alle anderen Teile des Astralleibs stoßen das immer wieder elastisch zurück, aber jetzt entsteht langsam ein Zentrum, das alle diese Impulse aufnimmt. Von überall anders werden sie zurückgestoßen, aber das Herz, das Astralherz saugt geradezu diese Kräfte auf. Und dadurch sammeln sich geradezu im Herzen eben, sammelt sich unser Karma. Sammeln sich die Spuren aller unserer Taten, die dann letztlich unser Schicksal bestimmen. Also das liegt daran, dass das Herz dieses Aufnahmeorgan wird. Und in dem Maße, in dem sich das eigene Astralherz als karmisches Aufnahmeorgan ausbildet, in dem Maße wird wirklich erst Karma gebildet. Also vorher nicht. Wie gesagt, man darf sich das nicht so vorstellen, dass jetzt schlagartig mit dem 14. Lebensjahr das beginnt und vorher gar nichts war. Es ist natürlich ein Prozess, der sich entwickelt. Und die allerersten feinsten Spuren gibt es natürlich auch schon beim kleinen Kind, aber das sind eben noch ganz feine Spuren, weil eben auch dieses Herzzentrum noch ganz vage da ist und nur ein bisschen was davon aufnehmen kann. Und das wird halt dann immer mehr, und mit dem 14. Lebensjahr, mit der Geschlechtsreife, ist eben da, könnte man auch sagen, ein großer Sprung dann auch doch drinnen. Also es ist nicht nur kontinuierlich, da ist dann schon auch ein deutlicher Sprung drinnen in der Aufnahmefähigkeit. Und zwar hängt das damit zusammen, womit hängt das zusammen, dass das jetzt mit dem 14. Lebensjahr beginnt? Das hängt jetzt nämlich damit zusammen, dass zu dem Zeitpunkt auch das Ätherherz ausgebildet ist. Denn wer ist denn eigentlich der Gedächtnisträger in uns? Das ist ja eigentlich gar nicht der Astralleib. Nicht nur der Astralleib hat an sich überhaupt die Eigenschaft, nur momentane Eindrücke wiederzuspielen. Momentane Bewegungen, momentane Eindrücke. Also wenn wir eine Sinneswahrnehmung haben, in dem Moment, wo ich die Augen auf eine rote Farbe richte, dann gibt es eine Reaktion im Astralleib. Wenn ich wieder wegschaue, verschwindet dieser Eindruck im Astralleib auch wieder. Also der Astralleib selber hält sie nicht fest, sondern festgehalten werden sie erst dadurch, dass sie den Ätherleib übertragen werden. Der ist der eigentliche Gedächtnisträger. Und der ist es eigentlich auch, der diese Spuren unserer Taten aufbewahrt. Das heißt, es muss einerseits einmal das astralische Herzzentrum ausgebildet sein, das sammelt sozusagen die ganzen Spuren unserer Taten und übergibt sie dem Ätherherzen, und das Ätherherz bewahrt sie auf. Der bewahrt sozusagen das Gedächtnis über unsere Taten. Und das bildet die Grundlage des Karmas letztlich. Und eben dann, nach dem Tod werden diese Kräfte dann auch eingeschrieben eben in die Ätherwelt als solche und letztlich bis in die Akasha-Chronik hinein. Also nach dem Tod übergeben wir das dann auch der ganzen Welt irgendwo. Nur dadurch ist es ja möglich, dass die geistigen Mächte dann uns in der ganzen Welt dann zu unserem Schicksal hinführen können, denn das Schicksal kommt uns in gewisser Weise auch dann von außen entgegen. Und das geht nur dadurch, dass das, was wir zunächst in unserem ätherischen Herzzentrum gesammelt haben, dass das dann nach dem Tod der ganzen Welt übergeben wird. Und dort auch eingeschrieben wird. Aber es ist nicht so, dass es sich einfach zerstreut und dann sozusagen weg ist. Und dass wir jetzt bei der nächsten Inkarnation ganz von vorne anfangen würden. Das Interessante ist nämlich, dass diese Kräfte, in denen das Karma eingeschrieben ist und die mit dem Herzzentrum zusammenhängen, dass wir die für die nächste Inkarnation alle wieder zusammensammeln. Also dieses Herzzentrum sammelt eigentlich durch alle Inkarnationen die Spuren unserer Taten auf. Da ist das ganze Karma von der ersten Inkarnation bis zur letzten ist da drinnen eingeschrieben. Und erst wenn wir die letzte irdische Inkarnation durchgemacht haben, wird das dann in was anderes verwandelt werden. Aber zunächst einmal nehmen wir das immer in der Form mit und tragen eigentlich im Herzen immer unser Schicksal aus allen vorangegangenen Inkarnationen. Daher ist das also wirklich das Zentrum des Schicksals auch irgendwo. Bei den anderen Organen ist das nämlich ganz anders. Also ganz besonders beim Gehirn zum Beispiel. Also von den Kräften, die jetzt in dieser Inkarnation das Gehirn bauen, nehmen wir für die nächste nichts, aber schon rein gar nichts mit. Sondern sie wird, das, die Gehirnstruktur wird bei der nächsten Inkarnation völlig neu aus dem Kosmos heraus wieder aufgebaut. Also da haben wir ganz, ganz andere, ganz, ganz frische Kräfte. Das heißt, man kann dann auch nicht so sagen, naja, also, oh, der hat schon in der vorigen Inkarnation so ein toll ausgebildetes Gehirn gehabt, also da wird an der nächsten Inkarnation weiterarbeiten, das wird noch toller werden. Das ist absolut nicht der Fall. Und da werden die Karten wieder sozusagen ganz neu gemischt, natürlich so, dass es zum Schicksal des Menschen passt. Aber im Prinzip wird nichts von dieser alten Struktur aufbewahrt, sondern die zerstreut sich wirklich im Ätherkosmos, diese Bildekräfte, und sind als solche dann nicht mehr vorhanden. Jedenfalls nicht in dieser Zusammenfügung, sondern es sind Einzelkräfte dann, die sich verbinden mit der ganzen Welt. Sie bereichern vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad, weil indem wir ja aus unserem Ich heraus, etwa im Denken zum Beispiel, arbeiten wir ja mit den Ätherkräften und tun etwas damit und bringen, überhaupt wenn wir schöpferisch sind, etwas hinein, was es bis dahin noch nicht gab. Und das übergeben wir nach dem Tod der Ätherwelt, und das ist eine Bereicherung für die Ätherwelt. Aber wir können das also nicht mehr dann für nächste Inkarnation in der Art zusammensammeln. Müssen wir uns also neu aufbauen wieder. Und so auch mit den anderen Organen. Die werden also alle neu aufgebaut. Das Einzige ist eben das Herz. Und namentlich eben das, was jetzt ätherisch da drinnen ist. Das nehmen wir also mit in die nächste Inkarnation. Also namentlich eben das, was mit den Karmakräften zu tun hat. Es gibt ja auch andere bildende Kräfte. Also die Karmakräfte sind nicht das Einzige, was mit dem Herzen zu tun hat. Das ist für uns ein sehr wesentlicher Teil. Aber vieles, was auch in den Gestaltungskräften des Herzens liegt, ist jetzt nicht unbedingt eine direkte Folge der karmischen Kräfte, sondern sind andere Kräfte drinnen, und die verwandeln sich dann wieder in was anderes. Also zum Beispiel sagt Rudolf Steiner, die gestalteten Kräfte, die mit dem Herzen zu tun haben, die bestimmen in gewisser Weise in der nächsten Inkarnation das, was die Zirbeldrüse ausbildet. Also es entsteht eine gewisse Metamorphose der Kräfte. Aber nicht denn für die karmischen Kräfte, die nicht, die gehen durch. Also so ein gewisser Kern im Herzen, der geht eigentlich durch alle Inkarnationen. Daher ist in gewisser Weise natürlich das Herzzentrum das am stärksten individualisierte, zumindest auf der astralisch-ätherischen Ebene, stärker individualisiert als das Gehirn, nämlich als die Gehirnkräfte in Wahrheit. Nicht nur, weil es halt ja so interessante Spekulationen gibt. Weil wir leben doch in einer Zeit, wo man mittlerweile Organtransplantationen machen kann, wo man schon die längste Zeit Herztransplantationen machen kann. Und natürlich wird da spekuliert, was könnte man mit dem Gehirn machen. Welche Persönlichkeit wird denn das jetzt dann sein, wenn man das wirklich könnte? Noch sind wir ja Gott sei Dank nicht so weit. Und es bleibt zu hoffen, dass es nie so weit kommt, aber man weiß ja nie. Aber welche Persönlichkeit ist es jetzt? Ist es die, wo man das Hirn einsetzt, oder ist es die Persönlichkeit, die mit dem Gehirn verbunden waren. Man neigt heute eher zu dieser Ansicht, weil man ja also das ganze Persönlichkeitszentrum im Gehirn drinnen sieht. Aber so eindeutig ist das gar nicht. Das eigentliche Zentrum ist mit dem Herzen verbunden in Wahrheit. Das ist noch viel wichtiger. Natürlich bestimmt das Gehirn sehr wesentlich die Gedankenformen, die wir uns bilden können, gewisse Denkgewohnheiten und solche Sachen, also mit denen hängt sehr stark zusammen, aber nicht unbedingt also mit der Individualität selber. Werden wir gleich dazu kommen. Das ist auf das Thema möchte ich nämlich eher hinzielen irgendwo. Man kann es natürlich nicht ganz allgemein beantworten. Und man muss sich auch einmal überhaupt die Frage stellen, wieso ist das überhaupt möglich, dass das funktionieren kann? Das wäre nämlich in der Vergangenheit, in der gar nicht so fernen Vergangenheit, nicht möglich gewesen, abgesehen davon, dass man die technischen Möglichkeiten nicht hatte. Aber selbst wenn man die heutigen Operationstechniken gehabt hätte, noch, weiß ich nicht, zu Beginn der Neuzeit noch, selbst wenn man da schon diese Techniken gehabt hätte, hätte es nicht funktioniert. Wenn wir dann gleich dazu kommen. Vorher noch kurz etwas anderes Wichtiges. Die verschiedenen Organsysteme des Menschen, also namentlich die Hauptorgane, also was etwa Herz ist, Lunge, Leber, Nieren und dergleichen und die damit verbundenen Systeme, die hängen in unterschiedlicher Weise auch mit den vier Elementen zusammen. Also eben namentlich diese vier Hauptorgansysteme, die ich genannt habe, also das Herz, Lunge, Leber, Leber-Gallensystem und das Nierensystem, die hängen da sehr unterschiedlich zusammen. Und das Herz hängt ganz besonders zusammen mit dem Wärmeelement. Mit dem Wärmeelement einerseits und auf der anderen Seite, die andere Seite ist der Wärmeäther. Also das sind ja zwei Seiten desselben irgendwo. Und das Wärmeelement ist ja eigentlich auch das geistigste von allen vier Elementen. Also die Wärme selber ist ja überhaupt was Hochinteressantes, weil die Wärme in gewisser Weise das Tor ist, das in die höchsten Welten führt. Nicht umsonst sprechen wir also von der physischen Wärme, vom äußeren Feuer, von der ätherischen Wärme, von der Seelenwärme und dann sprechen wir sogar vom Geistesfeuer. Das sind nicht zufällige Bilder, sondern wenn man so will, dieses Feuer des Geistes, das ist etwas, was sich halt dann in der untersten Stufe metamorphosiert und dann als äußeres Feuer erscheint, als physisches Wärmeelement. Aber da ist der unmittelbarste Durchgangsort, möchte ich sagen, vom physischen bis ins Geistige hinauf. Für ein Luftelement ist das schon immer so direkt möglich. Zum Luftelement gehört dazu der Lichtäther als das Pendant, als die nicht mehr physische Seite davon. Und dazwischen ist aber eine Kluft. Dazwischen ist eine Kluft. Beim Wärmeelement ist diese Kluft nicht dazwischen. Das Wärmeelement und Wärmeäther sind zwei Seiten desselben, da ist nichts dazwischen. Und von dort geht es aber direkt weiter in die Seelenwärme und direkt weiter ins Geistesfeuer. Vom Luftelement geht es nicht so unmittelbar in den Lichtäther hinüber. Das sind Dinge, die sich leichter separieren voneinander. Also und erst recht dann Wasserelement, Klangäther, Erdelement, Lebensäther. Das sind die Kräfte, die zusammengehören, aber die nicht einfach unmittelbar ineinander übergehen, sondern die also auch sehr getrennt vorhanden sein können. Bei der Wärme geht das alles eins ins andere über. Daher ist das also ein sehr wichtiges Tor ins Geistige. Und das Herz hängt zusammen mit diesem Wärmeelement. wenn sich das Karma jetzt im Herzen einschreibt, dann primär diesem Wärmeelement im Herzen, beziehungsweise dem Wärmeäther, das ist dann die andere Seite davon, also dem Wärmeäther schreibt es sich ein. Und von da wird es dann in die geistige Welt getragen. Und das ist natürlich etwas, was aber dann auch also im ganzen Körper natürlich wirkt, weil dieses Wärmeelement, das eigentlich zentral mit dem Herzen verbunden ist, strömt natürlich mit dem ganzen Blut durch den Organismus und dadurch tragen wir es in unseren ganzen Organismus und damit tragen wir eigentlich immer auch unsere karmische Anlage im Grunde durch den ganzen Organismus mit Hilfe des Blutes. Und letztlich ist das auch die Ursache, die uns dann hinführt zu bestimmten Schicksalsereignissen. Also das geht eigentlich über den Umweg des Herzens und des Blutes und von da aus dann werden unsere Schritte sozusagen dorthin gelenkt, wo uns da, weiß ich nicht, Ziegelstein am Kopf fällt oder so. Aber schauen wir uns jetzt diese Frage an, der Transplantation etwa. Das hängt nämlich zusammen damit, wie weit das physische Herz verbunden ist mit dem Ätherherzen und dem Astralherzen. Ist ja nicht dasselbe und es ist auch nicht so, dass das ganz deckungsgleich ist. Aber sie stehen doch in einer relativ starken Verbindung und diese Verbindung war in alten Zeiten sehr, sehr stark. Also da war namentlich das physische Herz ganz stark verbunden mit dem Ätherherzen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das Ätherherz ist heute wesentlich unabhängiger geworden vom physischen Herzen. Es ist schon noch natürlich verbunden, ganz unabhängig kann es nicht sein, weil dann würde das physische Herz absterben. Also eine gewisse Verbindung muss da sein, aber es ist mehr so, dass man sagen könnte, das Ätherherz arbeitet heute schon mehr von außen herein in das physische Herz, als dass es wirklich es ganz von innen her durchdringen würde. Es ist also mehr ein von außen arbeiten, es ist also mehr so schon heute, dass es eine Art Ätherhülle um das physische Herz ist. Es gibt da so eine Tafelzeichnung von Steiner auch, wo das dann so wirklich so abgebildet ist. In der Mitte wäre das physische Herz und das rundherum wäre das Ätherherz. Also es ist eigentlich eher so, dass von außen diese Kräfte des Ätherherzens hereinstrahlen in das physische und es gestalten und am Leben erhalten. Und das ist ja so bei allen Organen, dass diese Verbindung zwischen dem physischen Organ und dem Ätherorgan, dass sich das gewandelt hat im Laufe der Zeit, wie stark die verbunden sind. Also zum Beispiel die Verbindung zwischen dem Äthergehirn und dem physischen Gehirn, die hat sich schon sehr viel früher gelockert. Etwa zur griechischen Zeit nämlich. Etwa zu der Zeit, also wo die griechische Philosophie entwickelt wurde, also im letzten vorchristlichen Michael-Zeitalter eigentlich, hat begonnen diese Trennung zwischen Äthergehirn und physischem Gehirn. Das war die Ursache dafür, dass überhaupt das logische Denken erst entwickelt werden konnte. Denn das logische Denken erfordert eben, dass sich diese Ätherkräfte an dem physischen Gehirn wirklich spiegeln können. Und da muss der Spiegel sozusagen, muss sich getrennt haben von dem, was sich spiegelt. Solange der Spiegel selber noch ganz verbunden ist damit, kann sich nichts spiegeln. Das wäre so, wie wenn wir selber im Spiegel drinnen wären. Da könnte man es nicht im Spiegel anschauen. Wir müssen vor dem Spiegel stehen, um uns im Spiegel sehen zu können. Und so entsteht die Logik eigentlich dadurch, dass wir die bewegten ätherischen Gedanken im Spiegel des physischen Gehirns sehen. Dadurch werden, kriegen sie feste Formen, erstarren eigentlich, und das macht erst die Logik möglich. Ein ähnlicher, das war ein großer Entwicklungssprung, und das ist interessanterweise ja sehr plötzlich gegangen. Wenn Sie denken, diese Zeit, wo die griechische Philosophie entwickelt wurde, etwa so im 5., 4. vorchristlichen Jahrhundert war dieser große Sprung, diese ganz bedeutsame Zeit, ja, dieses letzten vorchristlichen Michael-Zeitalters, wo wirklich durch die ganze Welt dieser Ruck geht, wo man bei den Chinesen plötzlich sieht, wie Lao Tse und so weiter, also Konfuzius und diese Schriften auftauchen, auch eine Art Philosophie, anders als bei den Griechen, aber das passiert alles zur gleichen Zeit. Also, und zwar innerhalb wirklich von ein, zwei Jahrhunderten im Grunde passiert dieser Sprung. Vorher ist im Grunde noch keine Spur davon zu bemerken und plötzlich ist es da und findet dann seinen Abschluss mit dem Aristoteles im Grunde, der dann wirklich die Logik ausformuliert und die dann für die nächsten 2000 Jahre mehr oder minder unverändert beibehalten wurde. Ist ja im Grunde erst in unserem Jahrhundert, dass die Logik erweitert wurde. So ein bisschen beginnt es im 19. Jahrhundert schon. Erste vage Ansätze, aber erst heute gibt es also Formen der Logik, die über die aristotelische Logik hinausgehen. Also bis dahin aber rund 2000 Jahre, ein bisschen mehr sogar, unverändert geblieben. Und dieser Sprung ist passiert von einem absolut nicht logisch denken können bis zur Formulierung der Logik innerhalb von vielleicht zwei Jahrhunderten. Also ein unheimlich kurzer Zeitraum im Grunde. Also die Entwicklung geht nicht immer nur kontinuierlich, sondern sie macht auch große Sprünge. Und interessant ist jetzt, was eben Rudolf Steiner sagt bezüglich dieser Verbindung des physischen Herzens mit dem Ätherherzen. Auch da ist eine sprunghafte Entwicklung vor sich gegangen, die Rudolf Steiner sogar ganz genau datiert, aufs Jahr genau datiert. Ohne weitere Angabe eigentlich, was da sonst passiert wäre. Müsste man sich einmal so genauer anschauen. Nämlich er datiert es auf das Jahr 1721. 1721 hat mit einem großen Ruck begonnen, sich zu lösen, das Ätherherz vom physischen Herzen, mit dem es bis dahin noch sehr fest verbunden war. Und er sagt weiter, diese Entwicklung wird etwa abgeschlossen sein, ungefähr im Jahr 2100. Also bald. Im Grunde sehr bald. Also jetzt ein Zeitraum von ein paar hundert Jahren, in denen sich dieser Prozess also ganz vollzogen hat dann. Und das hat natürlich eine große Bedeutung auch für die geistige Entwicklung einmal zunächst des Menschen. Also Rudolf Steiner schreibt es einmal so, man muss sagen, das macht das aus, dass die Menschen nötig haben, etwas, was ihnen früher von selbst kam, durch den natürlichen Zusammenhang zwischen physischem Herzen und Ätherherzen, auf einem anderen Wege zu suchen, auf dem Wege des spirituellen Lebens. Dieses vom physischen Herzen losgetrennte Ätherherz, das wird seine richtige Beziehung zur geistigen Welt nur gewinnen, wenn der Mensch sucht spirituelles Wissen, der Mensch sucht anthroposophisch orientierte geistige Gedanken. Das muss immer mehr gesucht werden. Also das, was wir eben auch nennen, die Ausbildung des Herzdenkens. Also wo ein gewisses Bewusstsein hier im Herzen erwacht, das aber nicht mehr verbunden ist mit den abstrakten Gedankenformen, die uns das Gehirn als Spiegelungsapparat geben kann, sondern wo wir es eben mit lebendigen Gedankenformen zu tun haben, die wir aber, um uns ihrer bewusst zu werden, müssen wir jetzt diese Ätherformen, wenn Sie so wollen, spiegeln am physischen Herzen, dann würden Sie bewusst. Das gelingt uns eigentlich heute noch nicht. Das hängt teilweise eben auch damit zusammen, dass diese Loslösung noch nicht ganz vorhanden ist. Nur, wir müssen diese Spiegelung aus dem Ich heraus bewirken wollen. Ganz aus uns selbst heraus. Es ist ja auch so, dass die Spiegelung des abstrakten Denkens, also der Logik, also weil was ist die Gedankenwelt? Die Gedankenwelt, die wir erleben, ist im Grunde die Spiegelung der Ätherwelt am physischen Gehirn. Im Grunde. Nicht nur die Gedankenformen sind eigentlich primär mal Formen in der Ätherwelt. Natürlich stehen dahinter geistige Wesenheiten, die diese Formen bilden und gestalten und denken, so wie wir mit unserem Ich dahinter stehen, wenn wir denken. Aber als Gedankenform genommen ist es eine Tätigkeit in der Ätherwelt. Und wenn sich die spiegelt am physischen Gehirn, dann erscheint es uns als Gedanke. Aber da muss eben auch das Ich in Wahrheit dahinter stehen und das Wollen. Es zwingt uns nicht mehr zum Denken. Wir müssen selber denken wollen, dann denken wir auch. Also es passiert nicht von selber. Und wir brauchen auch einen langen Prozess, um das zu lernen, uns einzuüben darin, dieses Werkzeug des Gehirns zu gebrauchen und so weiter. Und manchmal hilft uns die Schule dabei, na, fürs abstrakte Denken ja, aber für viel mehr nicht. Aber so werden wir künftig also eine andere Art der Schule brauchen, die uns lernen wird, zu gebrauchen, das physische Herz als Spiegelungsorgan für die Ätherkräfte, die jetzt mit dem Ätherherzen verbunden sind und in denen zum Beispiel aber auch unser Karma drinnen eingeschrieben ist, unsere ganzen Schicksalskräfte. Das heißt, dass wir zum Beispiel ein Denken sein, mit dem wir wirklich unser Schicksal denken können. Das heißt, es klar und bewusst erfassen können, wo wir wissen können, genauso klar, wie wir heute mit der Logik sind, wie unser Schicksal beschaffen ist, was unser Schicksal von uns fordert und wie wir es erfüllen können. Also das wird eigentlich der zentrale Punkt sogar sein, dieses künftigen Herzdenkens, dass wir klar, bewusst erfassen können, wie unser Schicksal uns mit den anderen Menschen verbindet und wie wir es gestalten sollen. Dann wird der Augenblick kommen, wo uns nicht mehr unser Engel hinführen muss zu unserem Schicksal, sondern wo wir diese Aufgabe selber übernehmen. Heute sind wir noch nicht fähig dazu. Aber wir stehen kurz davor, also spätestens eigentlich bis zum Jahr 2100 sollten wir so weit sein. Also das ist schon wieder so eine unheimlich kurze Zeit. Da sollten wir so weit sein, dass wir ganz bewusst wissen, was verbindet uns schicksalsmäßig mit den anderen Menschen, mit denen wir zusammenkommen und wie können wir den Schicksalsknoten auflösen. Weil meistens sind es irgendwelche Knoten, die da drinnen sind. Also da haben wir eiligst was zu tun, um das zu Wege zu bringen. Und nur natürlich, wir müssen also auch nicht verzagen dabei, denn gerade mit diesen Ätherkräften des Herzens natürlich kann sich wer sehr stark verbinden, der Christus. Der Christus ist ja an sich mit den Ätherkräften des Herzens besonders stark sowieso verbunden. Wir müssen eigentlich nur zulassen, dass er hier mit uns tätig wird in diesen Kräften. Und das heißt dann, wenn wir das zulassen im Grunde, das heißt uns wirklich aus dem Herzen heraus mit dem Christus bewusst verbinden, ohne dass wir ihn gleich jetzt ätherisch sehen oder was, sondern eben wirklich in innerer Ehrlichkeit uns verbinden mit dem Christus, dann wird er letztlich auch der Führer, der uns lehrt, wie wir diese Schicksalskräfte handhaben müssen, sollen, können, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen. Ich werde nie der sein, der sagt, du musst jetzt das und das tun, um dein Schicksal zu erfüllen. Das war in alten Zeiten, ist das vielleicht so abgelaufen, in vorchristlichen Zeiten. Sondern der Christus wird nur der sein, der uns immer wieder zeigt, sozusagen, welche Chancen bietet uns das Schicksal, welche Möglichkeiten. Er wird uns zeigen, welche Aufgaben haben wir zu erfüllen und welche Möglichkeiten, welche Kräfte haben wir, um sie zu erfüllen. Ob wir es tun, welche wir davon wählen, das liegt ganz in unserer Hand. Von selber wird es nicht passieren. Und dazu ist natürlich sehr, sehr hilfreich und wichtig eben diese neue Art der Schule, die ich angesprochen habe, also die eben mehr oder minder in der anthroposophischen Geisteswissenschaft besteht. Also eine Schule, die uns sozusagen zum Geistigen wirklich hinführt. Die brauchen wir alle in Zukunft in irgendeiner Form zusätzlich zur äußeren Schule. Nicht, dass es jetzt die äußere Schule ersetzen soll und dass wir jetzt also eine Volksschule bauen, wo also Anthroposophie gelehrt wird und sonst nichts mehr. Das wäre ja ganz falsch. Also im Gegenteil, also in der Schule selber wird man niemals also jetzt Anthroposophie verbreiten. Hat ja Rudolf Steiner nie gewollt, dass man in der Waldorfschule jetzt anfängt, Anthroposophie zu predigen. Sondern es muss eben eine freiwillige Entscheidung des Menschen sein, dann, wenn nämlich sein Ich-Bewusstsein voll erwacht ist, also frühestens im Grunde mit dem 21. Lebensjahr so ungefähr, dass man dann aus freiem Entschluss heraus sich sozusagen in diese im weitesten Sinn Geistesschulung begibt. Wobei jetzt nicht immer gleich Klassenstunde oder sonst irgendwas damit gemeint ist. Das schon allein, indem man also die Schriften Steiners studiert, sich mit den Vorträgen auseinandersetzt und so, beginnt man ja diese geisteswissenschaftliche Arbeit, dieses geisteswissenschaftliche Studium. Und das führt eigentlich dazu in letzter Konsequenz, dass wir mit den Ätherkräften des Herzens arbeiten können und sie spiegeln können am physischen Herzen und dadurch uns langsam bewusst werden können dieser Kräfte. Und wirklich so umgehen können dann damit, wie wir heute nur mit den Gehirnkräften umgehen können, im logischen Denken. Nicht wahr? Da haben wir auch durchaus die Ätherkräfte des Gehirns in einer gewissen Weise unter die Herrschaft des Ichs bekommen und können sie spiegeln am physischen Gehirn. Das muss uns gelingen mit dem physischen Herzen auch. Und das wird dann auch dazu führen, dass eben dieses Herz ein Willkürorgan wird. Das hat ja auch Rudolf Steiner sehr oft angedeutet und darauf hingewiesen, das Herz zeigt ja in seiner physischen Struktur schon heute die Anlage zum Willkürorgan, weil es ein quergestreifter Muskel ist, kein glatter Muskel wie die Eingeweidemuskulatur, die völlig unbewusst ist, die wir willentlich nicht beeinflussen können, sondern es hat dieselbe Muskelstruktur wie diese Muskeln da, die wir sehr wohl willentlich in Tätigkeit setzen können. Und genauso wird das Herz absolut ein Willkürorgan werden. Das wird zur Folge haben, dass wir also dann viel mehr Einfluss natürlich auf den ganzen Blutkreislauf auch gewinnen. Aber andererseits, die innere seelische Seite wird eben davon sein, dass wir immer stärker lernen zu spiegeln die Ätherkräfte des Herzens am physischen Herzen. Und was dann aufsteigt, werden eben keine logischen Gedanken mehr sein. Sie werden nicht unlogisch sein, aber sie werden, wenn man so will, überlogisch sein. Sie werden über die Logik hinausgehen und sie werden eben vor allem nicht abstrakt sein, sondern sie werden eben bildhaft, imaginativ sein. Da beginnt also der Übergang wirklich zur Imagination, zum imaginativen Denken. das sich dann weiter steigert bis zur Inspiration, sogar bis zur Intuition. Weil es ja auch, ich erinnere Sie daran, das Herzzentrum ist das eigentliche Intuitionszentrum. Wir haben davon gesprochen, also diese Lotusblume da oben, die zweiblättrige, die hängt insbesondere mit der Imagination zusammen. Die nächste, das Kehlkopfchakra, hängt mit der Inspiration zusammen. Und das Herzzentrum hängt zusammen mit der Intuition. Also, wenn wir diese Ätherkräfte des Herzens rege machen, dann ist nämlich das Interessante das. Diese Ätherkräfte wirken jetzt auf das physische Herz ein. Wirken ein auf die Blutkräfte, auch die da drinnen sind, da strömt ja das Blut durch. Und da beginnt ja etwas, was wir auch in der Vergangenheit schon besprochen haben, jetzt eine Ätherisierung des Blutes. Wir schicken also Ätherkräfte, wir erzeugen eigentlich neue Ätherkräfte. Es wird eigentlich Physisches in Spuren vernichtet und dafür Ätherisches erzeugt. Und dieser Ätherstrom, der jetzt neu entsteht durch Auflösung des Physischen, der steigt aber auf. Der steigt auf. Und diese Kräfte bereits, die da aufsteigen, durch die Ätherisierung des Blutes, die hängen zusammen mit den Kräften, die dann da für die Imagination schon zuständig werden. Das heißt, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, es werden diese Gedanken, die wir mit dem Herzen denken, in Bildern zunächst einmal sichtbar, so geht das vom Herzen aus, aber in die Sichtbarkeit wird es dann umgesetzt, sozusagen durch die zweiblättrige Lotusblume, die das eigentliche Imaginationszentrum ist. Aber der Ursprung der Bilder ist da unten. Also sehr komplizierte Geschichte eigentlich. Wenn man sich da immer so langsam nach und nach herantasten. Wir haben schon in den vergangenen Vorträgen davon gesprochen, wie man nach und nach diese Zentren ausbilden muss, wenn damit Imagination, Inspiration, Intuition verbunden ist, wie langsam das Bewusstseinszentrum sich da nach unten verlagern soll und muss. Und jetzt lernen wir aber kennen, selbst wenn da die Imagination aufleuchtet, hängt das zusammen bereits mit den Kräften, die da vom Herzen kommen. Also die müssen dem entgegenkommen oben sozusagen. Dann beginnt es zu funktionieren und ebenso müssen diese Herzkräfte dann hier das Kehlkopfzentrum ergreifen, dann wird hier das Wort als Inspiration tätig. Da ist dann wieder sehr stark der Christus natürlich damit verbunden. Ja. So, jetzt haben wir auch eine gewisse Antwort einmal, oder können nach einer gewissen Antwort suchen, was passiert denn, wenn man jetzt dieses physische Herz entfernt und ein anderes physisches Herz an dessen Stelle setzt, also wenn man so eine Transplantation durchführt. Dann ist es so, dass das heute eben nur deshalb möglich ist, weil das Ätherherz bereits zu einem großen Teil losgelöst ist. Das heißt, dieser Teil des Ätherherzens, der bereits losgelöst ist vom physischen Herzen, der geht bei der Transplantation nicht mit. Der bleibt in jedem Fall erhalten und das ist der wichtige Teil, der mit den Karma-Kräften zu tun hat. Das heißt, von dem her ist es nicht so, dass jetzt plötzlich man sozusagen die Karma-Kräfte des anderen vielleicht übertragen bekommt. Nur, was allerdings schon mitgeht, sind die restlichen Ätherkräfte, die noch verbunden sind mit dem Herzen, die noch direktes von innen her durchdringen. Und die gehen tatsächlich vom Spender auf den Empfänger über, müssen ja, weil sonst würde das Herz absterben dazwischen und das darf es ja nicht. Also wenn das Herz entnommen wird und abstirbt dazwischen, kann man es nicht mehr transplantieren. Also das ist sehr heikel. Also diese Ätherkräfte, die die da drinnen sind, im Herzen selber, die gehen mit und die hängen natürlich auch wieder mit vielen Dingen zusammen. Die hängen zusammen zum Beispiel auch mit den Temperamentskräften. Nicht nur das Temperament, das man sich wählt, hängt zusammen mit dem Ätherleib, hängt sehr stark auch mit den Herzkräften zusammen, also zum Beispiel ein cholerisches Temperament. Das cholerische Temperament, das mit dem Wärmeelement auch stark verbunden ist, hängt jetzt stark wieder mit dem Ätherteil des Herzens zusammen. Und da geht jetzt was über. Da geht jetzt etwas über. Also zum Beispiel, wenn einer von Natur als ein Choleriker war und er kriegt jetzt das Herz eines Phlegmatikers, dann passt irgendwas einmal nicht mehr. Dann hat er die Krise, ja, dann hat er sehr starke Krise, weil das gerade sehr gegensätzliche Temperamente noch dazu sind. Ich meine, natürlich ist dieses cholerische oder auch phlegmatische Temperament nicht nur alles im Herzen zentriert, sondern es wirkt im ganzen Ätherleib, aber halt das cholerische hat im Herzen ein besonders ausgeprägtes Zentrum und von da aus steuert und reguliert es sozusagen den Blutkreislauf irgendwo und das ist für den Choleriker halt sehr, sehr bedeutsam. Aber gerade auf diesen Anlagen, die also mit dem Ätherleib eben zu tun haben, wie das Temperament, da ist es ja mit Sicherheit eine Störung zu erwarten. Und das merkt man ja auch sehr deutlich, das ist ja längst bekannt auch in der äußeren Medizin, dass bei Transplantationen sehr häufig sogenannte Persönlichkeitsstörungen auftreten, die aber vor allem zusammenhängen mit dieser ätherischen Grundlage, also wo dann diese Ausgewogenheit des Temperaments, die ja immer sehr individuell ist bei jedem Menschen, jeder Mensch hat alle vier Temperamente. Weil es gibt niemanden, der nur eines hätte. Nur ist manches wesentlich stärker als das andere. Vielleicht der zweite ist auch noch ziemlich stark und die restlichen beiden eher schwächer. Also jeder hat seine eigene individuelle Mischung und die wird empfindlich gestört durch jede Transplantation, aber ganz besonders durch diese Transplantation mit dem Herzen, weil das eben mit den Wärmekräften zusammenhängt und die Wärmekräfte andererseits auch wieder sehr intensiv und unmittelbar mit dem Ich zusammenhängen. Also das ist jetzt auch noch ein wesentlicher Unterschied. Jetzt könnte man sagen, naja gut, da wird es halt mit dem cholerischen Temperament gestört, wenn es mit einem anderen Organ macht, wird mehr das phlegmatische Element gestört. Wäre noch nicht so die Besonderheit des Herzens einzusehen. Aber die Besonderheit des Herzens zusätzlich ist, dass es eben mit dem Wärmeäther zu tun hat, in das das Ich ganz unmittelbar eingreift. Und jetzt hat es plötzlich eine andere Struktur des Wärmeäthers da drinnen und das Ich tut sich also besonders schwer damit. Daher sind also diese Persönlichkeitsstörungen, das Wort ist ja eigentlich ganz gut, weil die Persönlichkeit ist die Maske, durch die sich das Ich ausdrückt, durch die Hüllenglieder, dann ist diese Persönlichkeit plötzlich verzerrt irgendwie, weil das Ich also auch nicht mehr ganz richtig heran kann oder zumindest erst wieder lernen muss, damit umzugehen. Das ist also die Problematik bei der Transplantation. Und eben insbesondere der Herztransplantation, dass da also immer auch zu erwarten ist, dass eine Störung der Ich-Kräfte, des Eingreifens der Ich-Kräfte gegeben ist. Was in der Regel also nicht zu erwarten ist, dass also plötzlich jetzt das Ich des Verstorbenen, dem man das Herz entnommen hat, dass das überwechselt. Also das ist eher nicht zu erwarten. Also da müsste schon eine ganz, ganz eigenartige, schicksalsmäßige Konstellation da sein oder eine besondere geistige Konstellation da sein, dass so etwas Ähnliches passiert, aber jetzt auf ganz anderem Weg, wie dieser dieses hinübergehende Ich etwa des Zarathustra dann in den Körper des natanischen Jesus. Das war ja ein ganz besonderer Fall, aber es gibt schon Fälle, wo das Ich also von einem Körper in den anderen übergehen kann. Das kommt vor. Das ist also etwas, hat Rudolf Steiner mehr in Stellen geschrieben, ist dem Okkultisten durchaus bekannter Vorgang, der gelegentlich passieren kann. Also das ist damals nicht ein Einzelfall gewesen. Es ist zwar ein ganz besonderer Fall gewesen, aber das kann passieren. Aber es ist jetzt nicht grundsätzlich zu erwarten, dass das bei einer Transplantation, bei einer Herztransplantation passiert. Und auch nicht bei einer Gehirntransplantation, sofern es die irgendwann einmal geben sollte und es irgendwer wagt, das wirklich zu tun. Die Gefahr ist immer, wenn es technisch machbar ist, dann wird es wahrscheinlich irgendwo einmal getan werden. Aber zum Glück, soweit sind wir noch nicht, die ganzen Nervenverbindungen da wieder anzuknüpfen, dass das funktioniert. Nicht weil das Interessante ist, rein theoretisch wäre man chirurgisch fast schon so weit, nur man könnte nicht also die Verbindung der Nervenstränge mit dem restlichen Organismus in genügender Weise herstellen. Das heißt, es zumindest wäre eine komplette Lähmung gegeben, die so weit geht, dass eben auch die Atmung nicht selbstständig funktionieren würde. Das müsste also alles künstlich betrieben werden. Aber rein also die Übertragung des Gehirns und den Anschluss sozusagen an die Blutversorgung und das, ich sage es bewusst so technisch, das würde man zu Wege bringen. Aber was man nicht zu Wege bringen kann noch, ist, weiß man nicht, ob man es überhaupt irgendwann mal zusammenbringt, die Verbindung all dieser feinen Millionen Nervenfasern, die da dabei sind. Wo eben noch dazu kommt, dass ja diese Nervenfasern sehr schlechte Regenerationsfähigkeit und dergleichen haben. Also das funktioniert sehr schlecht. Aber bitte, die Zukunft wird zeigen, was da noch, was sich da im Mann noch alles einfallen lässt. Ist ja in dem Punkt ist er ja sehr, sehr reif. Also da haben wir sicher noch einiges zu befürchten in der Zukunft. Aber also wir sehen also jedenfalls die Problematik, die auch hinter den Transplantationen steht. Also dass eben auf jeden Fall sehr wesentliche Störungen im Ätherischen vor allem passieren. Und diese Störungen im Ätherischen also sind dann nur sehr schwer oft in den Griff zu bekommen. Eben ganz extrem bei einer Herzverpflanzung, aber auch bei anderen Transplantationen in etwas gedämpfterer Weise. Damit möchte ich es für heute gut sein lassen. Danke. Ja. Bluttransfusion ist interessanterweise, sagt Rudolf Steiner, ganz unproblematisch. Das wirkt nur aufs Physische. Da wird eigentlich wirklich nur die physische Kraft übertragen. Und das hängt nämlich damit zusammen, weil das Ätherische des Blutes sehr schnell abstirbt und sich wieder erneuert. Nicht wahr? Blutzellen sterben ja auch sehr schnell. Ist unbegründet, ist völlig unbegründet. Ist völlig unbegründet, ja. Ist völlig unbegründet. Das liegt nicht daran, dass die halt an dem alten Jahwe-Prinzip irgendwo hängen, Blutströmung und so weiter. Das hat aber andere Dinge, die aber auch heute nicht mehr aktuell sind. Aber gerade Bluttransfusion ist völlig harmlos, weil diese Ätherkräfte spätestens nach 3 Tagen etwa abgefallen sind, die übertragen wurden. Und die machen ja die eigentliche Störung. Das Problem ist ja, dass die fremden Ätherkräfte übertragen werden. Beim Herzen als Ganzen verschwinden die nicht so geschwind. Das ist das Problem, sondern die bleiben eigentlich ein störendes Element bis zum Ende des Lebens im Grunde. Aber beim Blut eben nicht, sondern das ist eigentlich nur ganz kurze Zeit, dass da das Ätherische mitgeht. Ja, beziehungsweise wenn das aus dem Blutbeutel kommt, Da ist sowieso nichts mehr drinnen, also da ist eh nicht mehr rein physisch.